Moin und herzlich willkommen zum Figurmacher-Podcast On Demand, heute aus Nordholm.
Aus Nordholm bei Münster,
ja. Münster. Mit meinem alten Kumpel Markus Reich. Und wir wollen heute mal sprechen über Säure-Basen-Haushalt. Was ist gesichert? Was gibt's da? Was gibt's das für Mythen? Wir haben auch einen Hund dabei, den Lemmy. Der hilft uns auch noch ein bisschen. Einfach mal ein bisschen sprechen. Aber bevor wir anfangen, stellen wir uns erstmal vor. Den Markus, dich kennt ja jeder, bloß mich halt nicht, habe ich gedacht, ich stelle mal den Markus kurz vor. Der Markus Reich, den habe ich irgendwann mal kennengelernt über eine Unternehmensberatung, bei der ich auch mal Vorträge gemacht habe und du hast auch Vorträge gemacht.
Ich war Unternehmensberater sogar.
und dann war ich bei dir.
Vorträge gemacht, ich habe auch noch gearbeitet.
Ja, auch noch. Wo haben wir das kennengelernt? War ich bei dir im Studio oder was? Was du gerade gemacht hast in dem Einschulung?
Genau sagen, wo wir uns kennengelernt haben, darf ich glaube ich nicht vor der Kamera. Das ist das eine. Das zweite.
Das war wieder so ein, Parkplatz.
Ein Parkplatz, okay, genau. Er war günstig, ich war günstig, wir haben uns die Kunden aufgeteilt.
Das wackelt sehr, ne?
Wenn es wackelt, dann ist es der Hund Lemmy, dessen Nase ihr jetzt hier gerade nur seht und der jetzt sogar so ein bisschen zwischen uns kommen will, weil er kann.
Nee, ich glaube, der will bei dir irgendwas machen.
Der will bei mir gar nichts machen. Der will nur Aufmerksamkeit. So, nein, wir haben uns, um wieder zurückzukommen, wir haben uns kennengelernt irgendwann in der Phase zwischen 2006 und 2009. Der Andi war damals unterwegs mit Vorträgen, ist dann auch so ein bisschen reingekommen in die Clubs, die wir damals von der Unternehmensberatung aus betreut haben. Hat dann auch ein paar Mal vorgetragen in dem Club, wo ich seinerzeit wohnte. So, jetzt habt ihr auch Lemmy mal zumindest von hinten im Kopf, im Blick, der gerade ein bisschen nervt.
Nee, du wackelst so.
Ja, stößt ein bisschen zu sehr am Tisch an. So, also, das ist Lemmy. So, jetzt habt ihr Lemmy auch mal gesehen. Andi hat seinerzeit, war viel unterwegs mit Vorträgen. War das da schon knackig statt klapprig? Nee, das war nicht, ne?
Ich glaube, ich habe mich ja nie richtig positioniert, aber es war rosa auf jeden Fall.
Es war definitiv rosa, ja, da kann ich mir auch noch sehr, sehr gut erinnern.
Es war rosa. Auf jeden Fall ein Pinguin dabei.
Der war da, glaube ich, noch nicht. Ja. 2006 war, glaube ich, noch keine Pinguin-Zeit. Wie dem auch sei, damals, 12 Jahre her, ihr merkt es. Jedenfalls, Andi hat Vorträge gegeben. Ich habe mir das mal angeguckt, weil ich damals in der Niederlande unterwegs war und überlegt hatte, ob Andi vielleicht auch in der Niederlande als Vortragsredner funktionieren kann. Und darüber sind wir uns dann näher gekommen. Wenngleich man bei solchen Formulierungen bei Andi immer aufpassen muss, glaube ich.
Wegen Rosa.
Wegen Rosa und wegen dir an sich. Und dann sind wir in Kontakt geblieben. Vorträge sind dann nicht gelaufen in der Niederlande. Da war die Sprachbarriere zu groß.
Ja, einfach. Aber ich habe so ein bisschen was gelernt auf Holländisch. Also Afslanken.
Afslanken, genau.
Für
schlank werden, ja.
Und was?
Alles muss weg. Alles muss weg. Alles muss weg?
Ja.
Naja. So haben wir uns seinerzeit kennengelernt, waren dann mehrere Jahre in Kontakt und sind dann zumindest für mich gefühlt mehr zusammengewachsen, als ich 2008 damals eine Krebserkrankung hatte. Die Schilddrüse wurde mir entnommen. Ich hatte Schilddrüsenkrebs damals in 2008. Bin damals vom Gewicht wahnsinnig nach oben geschossen. Hatte gute 38 Kilo Übergewicht und wusste nicht so ganz, wie weg damit. Habe zwar immer Sport gemacht, Krafttraining, immer gerne schon auf dem Rennrad gesessen, früher in der Jugend auch jahrelang geboxt und Karate gemacht.
Was?
Sogar bis braunen Gürtel, aber für mehr hat es dann auch nicht mehr gereicht. Und das war damals.
Also das Einzige, was ich von dir noch weiß, ist Single, Single, Double.
Genau, war jahrelang Aerobik- und Fitnesstrainer, Single, Double, Double.
Studierter BWLer.
Ja, auch. Sportmanagement auch.
Findet irgendeine Frau gut im Fitnesscenter und hat gedacht, die möchte ich kennenlernen und ich kann sie nur kennenlernen, wenn ich auch Aerobic kann.
Weil die in die Kurse gegangen ist. Und ich dachte mir, wenn ich der Trainer bin, dann habe ich schon mal mehr Aufmerksamkeit von der.
Ja.
Und ja.
Hat auch nicht funktioniert. Aber dafür hat er immer den Single, Single, Double gemacht.
Ja, genau. Den habe ich heute noch drauf. Die Frau, mit der bin ich auch heute noch in Kontakt, hat einen anderen Mann, hat mit dem eine Tochter, alles gut, alles entspannt. So, zurück. 2008 aus meiner Sicht dann näher zusammengewachsen, Krebs gehabt, Schilddrüse raus, massives Übergewicht gehabt mit 38 Kilo mehr und anschließend entsprechend schlecht drauf. Also zum einen, weil die Krebssituation, ich war seinerzeit Mitte, Ende 30, mich natürlich mal ziemlich auf den Boden geholt hat. Mein Vater ist schon sehr jung an Krebs verstorben und als ich das Gefühl hatte oder die Vision hatte, naja, das kann dir vielleicht auch passieren, Das lässt einen nicht gerade in einer guten Stimmung zurück. Plus dann das Übergewicht, was ich vorher nie hatte. Wie gesagt, früher Leistungssportler gewesen, immer gut dabei, auch von der Figur her. Und das hat mich dann schon ziemlich runtergeholt. Ja, und dann war es damals dann Andi, den ich dann angesprochen hatte, ob der mir mal irgendwie so ein paar Tipps geben kann. Und Andi war dann seinerzeit so nett. Und auch als er meine Geschichte gehört hat, was mir widerfahren war das letzte halbe Jahr.
Das habe ich gar nicht gewusst.
Und doch, das habe ich dir gesagt.
Ja, später erst.
Ja.
Ich habe über jemand anders erfahren, dass du weg bist vom Fenster sozusagen, auf Deutsch gesagt. Du hattest so eine Art Burnout. Ja. Das habe ich so gehört und dann habe ich gehört tatsächlich, dass du Krebs hattest.
Ja. Genau, und der Krebs, ja, nenn es Burnout, nenn es Depression, wie auch immer, also das zieht dann auch ziemlich runter. Und wie gesagt, wenn man dann schon einen Vater hat, der schon mit Anfang 50 verstorben ist an Krebs, dann zieht es einen erst recht runter, weil man drüber nachdenkt, ob das vielleicht das eigene Schicksal auch ist. Ja, und dann hatte ich Andi, wie gesagt, gebeten, ob er mir mal nicht mal ein paar Tipps geben kann. Und Andi war dann so nett, der hat mir ein paar Tipps gegeben, der hat mir komplette Pläne gemacht und was weiß ich nicht was und mich da wirklich in einer gewissen Zeit wirklich wieder gut auf Vordermann gebracht, weswegen ich Andi auch bis heute nach wie vor sehr, sehr, sehr dankbar dafür bin, das auch nirgendwo auslasse. Also ob es 2012, wo ich mal einen Ratgeber geschrieben habe, wo ich Andi immer noch offen und gerne benenne, sei es, ich glaube, auch mal vor einiger Zeit mal wieder irgendwo in einem anderen Zusammenhang oder was. Also ja, ich bin da bis heute Andi sehr, sehr dankbar für, mir damals geholfen zu haben.
Ja, definitiv. Obwohl wir so miteinander rumshakern, gibt es tatsächlich auch ernsthafte Themen.
Ja, absolut.
Ja, genau. Also ihr seht schon, das ist dann, ja, war diese schlimme Erkrankung und dann bist du irgendwie zu vegan gekommen.
Ja, die Ärzte haben mir damals schon geraten, also mindestens vegetarisch. Oder wie ein Arzt mal so schön sagte, sie bekommen aus einem Kilo Gemüse, kriegen sie mehr Nährstoffe raus als aus einem Kilo Fleisch. Und deswegen orientieren sie sich mal an der vegetarischen Ernährung, vielleicht sogar an der veganen. Und vegan war mir damals 2008 irgendwie kein großes Thema, war mir sogar eher relativ unbekannt. Ich hatte zwei Freundinnen, die sich vegan ernährt haben, aber so richtig genau wusste ich nicht, was es ist. Vegetarisch konnte ich zuordnen, das wollte einfach auf Fleisch und Fisch verzichten und gut ist. Naja, dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und habe dann mal so auch so die Zusammenhänge und die Hintergründe rund um die Fleischindustrie verstanden. Und das war dann, wenn es anfangs eine gesundheitliche Empfehlung war, auf Fleisch zu verzichten, kam dann so für mich die moralische Komponente dazu, dass ich für mich einfach festgestellt habe, das, was da läuft in der Tierhaltung und Tierindustrie, ist nicht das, was du unterstützen möchtest. Und habe mich dann damals sehr zeitnah dann für vegan entschieden. Ja, genau. Also, ich sag mal, über Gesundheit begonnen und dann eigentlich die Moral sozusagen hat es dann ausgelöst, eigentlich dann mich vegan zu ernähren. Ja.
Das habe ich nie verstanden. Aber, muss ich auch nicht. Aber das ist natürlich ein guter Schritt gewesen für dich, gerade für deine Gesundheit. Aber was ist jetzt mit Säure-Basen-Haushalt? Also, das ist ja immer so eine Frage, die immer wieder kommt. Was ist eigentlich Säure-Basen-Haushalt? Was sind Säuren? Was sind Basen? Jetzt hast du dich da sehr mit beschäftigt mit diesem Thema, auch vegan, Säure, Basen und so weiter. Kannst du mal unseren Zuschauern erklären, was sind jetzt Säuren, was sind Basen? So ganz einfach. Ich glaube, das weiß ja irgendwie keiner, dann sagt jeder ja Gurke oder so, aber mir auch nicht.
Also, ich bin zu dem Thema Säure-Basen-Haushalt eigentlich gekommen, eben genau über diese Krebserkrankung. Ne? Also für mich war interessant, oder mich hat interessiert, wie kann eigentlich ein Körper überhaupt einen Krebs entwickeln? Warum macht er das? Warum entwickelt der Körper eine Krankheit, die ihn selbst am Ende tötet und den Krebs auch tötet? Ja? Und das fand ich ein bisschen komisch sozusagen. Habe mich dann mehr und mehr da reingearbeitet, reingelesen und habe dann immer wieder dieses Thema Säure-Basen-Haushalt gesehen oder bin da dran geeckt. Und für mich war früher Säure-Basen-Haushalt sowas wie die Milz. Ja? Also ich weiß, sowas gibt es, aber ich weiß nicht genau, was es macht. Also ich glaube, so geht es den allermeisten Menschen auch mit der Milz. Man weiß, die hat man irgendwie, aber was genau die macht. Naja, und genauso ist es mit dem Säure-Basen-Haushalt auch. Grundsätzlich, wir haben alle solche Regulationen in unserem Körper, Stoffwechselregulationen, lass es die Säure-Basen-Haushalt nennen oder Stoffwechselregulation, das ist mir erstmal schmutzpiep egal, die nichts anderes macht, als eben darauf zu achten, dass gewisse Dinge im Körper funktionieren. Und die können aber eben auch, wenn sie überansprucht werden, aus dem Ruder laufen. Also so wie wir alle ein Herz haben, haben wir nicht alle einen Herzinfarkt. So wie wir alle Bandscheiben haben, haben wir nicht alle Bandscheibenprobleme. Und so wie wir alle einen Säure-Basen-Haushalt haben, haben wir auch nicht alle Säure-Basen-Probleme oder mit der Regulation des Säure-Basen-Haushalts Probleme. Also deswegen ist so dieses große Überbildthema, wir sind alle übersäuert oder so, das sehe ich immer so ein bisschen entspannt. Also dann bin ich immer genau bei dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, wir haben alle ein Herz, aber wir haben nicht alle einen Herzinfarkt. Und ja, es gibt sicherlich heute mehr Herzinfarkte, als es die früher gab. Und dennoch haben wir nicht alle deswegen einen Herzinfarkt. Und ja, es gibt heute mehr Menschen, die übersäuern, wenngleich ist es in der Art, da muss man immer vorsichtig sein mit dieser Begrifflichkeit, aber das ist so umgangssprachlich geprägt und das ist auch okay. Das ist so ähnlich, wie man auch sagt, dass man Muskelkater hat und da hat niemand einen Kater in seinem Muskel drin. Ja? Und so wie ein Zitronenfalter auch nicht die Zitronen faltet und wie niemand nach Hause kommt vom Ordnungsamt und bei mir zu Hause aufräumt. Ja? Genauso ist es da eben auch. Säure-Basen-Regulation, was hat es damit auf sich?
Ja, lass uns noch ganz kurz einmal zurück jetzt. Was ist eine Säure, was ist eine Base, wie kann man das jetzt erklären?
Also, man kann das ganz einfach so erklären, Säure und Basen unterscheiden sich darüber, dass sie einen Energieaustausch miteinander vornehmen. Also, man hat positiv geladene Stoffe, Atome, Moleküle, und auf der anderen Seite negative. Und die tauschen sich miteinander aus. Und wenn ich von dem einen zu viel habe, sprich jetzt mal den sauren, die mir zu viel Energie ziehen, die müssen gebunden werden im Körper, die müssen neutralisiert werden im Körper. Und ich nicht genügend nachschiebe, was hilft, das zu neutralisieren, dann kriege ich auf Dauer nach hinten raus ein Problem damit. Ja, das ist vereinfacht gesagt, das können alle Sportler gut nachvollziehen, wie so eine Art muskuläre Disbalance. Ja, ich trainiere immer nur meinen Beinen Quadrizeps und muss mich dann nicht wundern, wenn dann irgendwann mal auf der anderen Seite nichts mehr läuft. Ja? Und so vereinfacht ausgedrückt ist es das auch einfach in der Regulation des Säure-Basen-Haushalts. Säuren an sich brauchen wir. Ja, die Säure per se ist nichts Negatives. Also jeder, der im Fitnessbereich unterwegs ist, weiß, wir brauchen Aminosäuren und wir brauchen die gesunden Fettsäuren. Also die Säure per se ist nicht schlecht. Wir brauchen sie nur nicht so viel wie die sogenannte Base, sprich das Positive für den Körper. Und wir brauchen es in der entsprechenden Qualität. Ja, gerade bei den Fettsäuren weiß man es sehr, sehr gut. Bei den Aminosäuren genau das Gleiche. Wir brauchen eine hochwertige, eine gute Qualität. Und daran scheitert es einfach heute meistens.
Also können wir sagen, wir haben 70 Billionen Zellen und die Zellen sind geladen, positiv oder negativ.
Ja.
Und wenn jetzt diese Ladung ausgeglichen ist, dann ist man sozusagen basisch. Und wenn jetzt welche Ladung zu viel ist, ist die Zelle dann sauer oder wie kann man das sagen?
Das geht dabei eher um die Mineralstoffkonzentration im Körper. Also wir brauchen die Mineralstoffe zur Neutralisierung. Und wenn wir davon nicht genügend haben, können wir nicht genügend ausgleichen. Das hängt dann wiederum zusammen eben mit Anion, Kation. Vereinfacht gesagt müsst ihr euch das so vorstellen, was jeder von euch kennt, Natriumchlorid. Natriumchlorid ist nichts anderes als Kochsalz und da haben sich zwei zueinander gefunden. Da ist das Natrium auf der einen Seite und das Chlor auf der anderen Seite. Und Na steht jetzt mal für den Mann, ja, der ist natürlich und anmutig, wie wir Männer nun mal alle sind.
Zwei Exemplare hier. Ja?
So, ja, so, war nicht abgesprochen, aber spielt so unglaublich gut mit. Und auf der anderen Seite haben wir das Cl vom Chlor, das ist die zickige, nee, zickige ist ja mit Z, ne? Das ist die charmante, wollte ich natürlich sagen, die charmante und liebevolle Frau. So, und die beiden tun sich zusammen, machen eine Ehe, NaCl, Kochsalz. Jetzt geben wir dieses Kochsalz ins Wasser, weil wir wollen uns irgendwie Nudeln, Reis, was auch immer, kochen. Und es löst sich auf, wie Beziehungen sich manchmal eben auflösen, da gibt es die Scheidung. So, jetzt haben sich aber durch die Scheidung bedingt die Protonen und die Ionen etwas verschoben. Der Mann, der vorher noch negativ war, ist jetzt auf einmal positiv geladen. Sprich, er hat nicht das Kind, sondern er ist jetzt freier Single, hat bald wieder eine neue Beziehung. Die Frau ist jetzt auf einmal negativ, Cl-, weil sie ist jetzt auf einmal alleinerziehende Mutter und rennt dem Geld hinterher. So einfach ist es eigentlich erklärt. Zwei tun sich zusammen und bei der Auflösung haben sie unterschiedliche Gütertrennungen, wie das nach Scheidung passiert.
Genau. Nein. Ich habe nur gerade so
vor. Du bist noch bei der Trennung.
Ja, ich bin noch bei der Trennung. Okay, also wenn wir jetzt noch mal ganz kurz einmal auf den Punkt bringen wollen, vielleicht die wichtigste Frage überhaupt, die immer wieder kursiert oder immer wieder gefragt wird, kann ein Körper übersäuern? Wir lassen wirklich mal das Wort Körper stehen. Mhm. Kann ein Körper übersäuern oder wie können wir das jetzt differenzieren? Was kann nicht übersäuern? Auf keinen Fall. Und was könnte theoretisch übersäuern und was sind die Gründe dafür?
Mhm. Also was kann nicht übersäuern, ist somit das Letzte, was überhaupt übersäuern kann, ist das Blut. Ja. Blut kann nie übersäuern, weil wenn Blut übersäuert ist, sind wir Menschen tot. Dann verklumpt Blut. Ja, man spricht dann von sogenannten Geldrollenbildung. Also die Blutkörperchen können sich nicht mehr so frei bewegen, sondern haften immer mehr aneinander. Und je mehr die aneinander haften, desto weniger gut geht das Blut als solches noch durch und irgendwann verstopft und irgendwann sind wir tot, fallen wir tot um. In dem Zustand, wenn das Blut außerhalb seines Normbereiches ist, also der Normbereich für Blut ist ein pH-Wert von 7,4. Plus minus 0,5 soll heißen, Blut hat einen Bereich von 7,45 bis 7,35. Das ist so der Normbereich. Oberhalb, unterhalb dessen können wir nicht existieren. Und wenn jemand tot am Boden liegt, interessiert niemand mehr der pH-Wert vom Blut. Da guckt auch keiner nach. Der Mensch ist dann einfach tot. Also das Blut ist mit das Letzte. Und Blut ist aber auch zugleich immer das Entscheidendste und Wichtigste für uns. Weil egal, was wir machen, nehmen wir mal jemanden mit einem Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Ja, das Erste, was die Ersthelfer immer machen, ist erstmal schön sofort ein Beutelchen Kochsalzlösung dran und erstmal immer schön durchspülen, damit das Blut wieder arbeiten kann. Weil alle Schritte, die danach kommen, Mund-zu-Mund-Beatmung, Medikament, was oral eingegeben wird, ein Medikament, was gespritzt wird, läuft ja immer über die Blutbahn. Das heißt, die Blutbahn wird immer wieder versucht, schnell zum Laufen zu kriegen. Allein für die Atmung, für den Sauerstofftransport, wir brauchen die Blutbahn. Heißt umgekehrt, unser Körper, so wie viele Millionen Jahre er alt ist und so intelligent er ist und so gut er ist, lässt die Blutbahn so lange unangetastet, wie es nur irgendwie geht. Vorher geht er an alles Mögliche ran. Wir kennen zum Beispiel die klassische Osteoporose, ja, wo einfach ein entsprechender Abbau im Knochen stattfindet, weil der Mineralstoff gebraucht wird, um andere Schadstoffe oder Gifte vielleicht dann entsprechend zu binden, damit sie eben nicht zu einer Übersäuerung des Blutes führen. Also der Körper macht ganz, ganz viel, um das Blut so lange wie möglich sauber und rein zu halten, um es transportfähig zu lassen für all die anderen Stoffwechselvorgänge. Das heißt, Blut kann nie übersäuern. Was wir schon mal eher sehen können, ist, dass zum Beispiel insbesondere bei der Haut offenes Bein oder auch die ein oder andere Hauterkrankung führt ganz einfach von einer zu starken Säureausschub über die Haut her und dann ist die Haut zu sauer. Da kann man das zum Beispiel sehr gut festhalten, ja.
Also kann man das irgendwie messen jetzt? Was bringt das denn, wenn ich jetzt meinen Pipi oder meinen Speichel mit diesem pH-Streifen messe? Bringt das irgendwas?
Jein. Also es ist besser als gar nichts und man kann das ein Stück weit machen. Jetzt muss man allerdings dazu, zum Beispiel bei diesem Pipi-Test, es gibt ja eine Marke, die verkaufen immer ganz fleißig ihre Pillen und haben auch immer sofort so pH-Messstreifen mit dabei, auf die man pinkeln soll. Ich glaube, Markennamen darf man nicht sagen bei denen.
Du darfst denen sagen, das ist Ulrich Salz.
So. Und ich finde die deswegen eigentlich so, ich sag mal, ganz charmant, setze ich in Anführungsstrichen, weil diese pH-Messstreifen, die sie dabei geben, da soll man drauf pinkeln. So, jetzt nimmt man dann ordentlich deren Produkte oder andere Produkte, ist jetzt schnurzpiep egal, geht gar nicht um die einzelne Firma, übernimmt deren Produkte und stellt fest nach ein paar Tagen, okay, der pH-Wert hat sich geändert. Richtig, der pH-Wert hat sich auch ein bisschen geändert. Was sie aber nicht zeigen, ist, dass man sich ordentlich versalzt. Weil der pH-Messstreifen zeigt ja nicht dann den Salzgehalt mehr an. Der zeigt ja nur den pH-Wert an. Also das Problem bei diesen pH-Messstreifen ist einfach, dass zum einen es landet unglaublich wenig in dem Sinne an Säure im Urin. Man spricht davon 1 bis maximal 1,5%, was überhaupt nur im Urin landet. Da kann man grundsätzlich mal die Frage aufwerfen, was bringt es das dann zu messen? Das ist mal so das eine. Das zweite ist, dass es aber dennoch interessant ist, in den Urin reinzugucken, weil der Urin jetzt neben dem pH-Wert auch noch ganz viel andere Informationen liefert über den Körper und über den Gesundheitszustand. Aber worauf man auch achten sollte bei diesen Messungen, mehrfach am Tag, ich persönlich empfehle immer, jeden Tag, jeden Uringang, den man hat oder jedes Mal, wenn man zur Toilette geht und pinkeln muss, jedes Mal zu messen, jedes Mal aufschreiben und den Mittelwert wiederum aus mehreren Tagen dann auch zu nehmen. Weil eine Momentaufnahme ist immer totaler Quatsch aus meiner Sicht. Das bringt überhaupt gar nichts.
Aber es gibt ja auch Zeitpunkte am Tag, wo mehr Säure ausgeht.
Genau.
Eben. Zum Beispiel morgens, da wird ja immer mehr raus, wenn man lange nichts getrunken hat, zum Beispiel. Ne? Das heißt also, mit den Sachen können wir jetzt nicht einfach sagen, hier pinkel mal drauf und jetzt, oh, du bist übersäuert, du musst das Produkt kaufen. Das weiß man nicht. Aber es gibt ja noch diesen einen Speicheltest, in dem man Zitronensaft trinkt und dann alle paar Minuten misst und guckt, wie schnell dauert das, bis du wieder runter bist. Mhm. Was hältst du von dem? Kann man da jetzt eine Aussage machen, dass man sagt, okay, je schneller du wieder normal bist, desto mehr Mineralstoffe hast du im Körper zum Ausgleichen?
Jein, also auch da bin ich so ein bisschen geteilter Meinung. Ich habe das manchmal darüber unterhalten mit einem Zahnarzt, der nochmal ein ganz anderes Blickfeld darauf hat. Und der sagt zum Beispiel, das hängt auch einfach damit zusammen, wie gut ist deine Zungenreinigung, wie ist generell deine Mundflora aufgebaut, was nimmst du vielleicht parallel an Medikamenten noch zu dir? Und grundsätzlich muss man natürlich auch da wiederum sagen, der Speichel ist ja extra so gemacht, dass er unglaublich schnell auch zum Beispiel Kohlenhydrate rauslöst, dass er sofort zersetzend wirkt. Also auch da können wir, ich sag mal, im Vorfeld ja schon ungefähr erwarten oder ahnen, was uns dann später da erwartet. Also das ist auch wieder die Frage, was macht Sinn? Was Sinn macht, wo man sowas ganz gut erkennen kann, was ich gerade ansprach mit der sogenannten Geldrollenbildung, ist die sogenannte Dunkelfeldmikroskopie.
Nein! Doch! Da hätte ich letzte Woche Donnerstag einen Termin gehabt extra und der Mann hat dann vielleicht war wegen mir eine Magen-Darm-Erkrankung bekommen und ich wollte mir das angucken, tatsächlich. Okay. Ja, ich war wirklich an dem Termin dran, ich bin extra nach Baunatal, habe ein Hotel gemietet, weil er da aus der Nähe kommt. Ja. Und er hat mir das darüber erzählt und alles Mögliche. Und dann ist es nicht stattgefunden, weil der Mann gesagt hat, er hat eine Magen- und Darmgrippe den Tag, er kann leider nicht kommen. Und das ist ja so ein Zufall. Also ich habe da auch ein bisschen gelesen und ein bisschen geguckt, was kann denn die Dunkelfeldtherapie?
Also nicht Therapie.
Mikroskop.
Ja, Mikroskopie, ja, Fotografie, ja, genau. Ja, ja. Also die kann einfach sehr, sehr gut darstellen, wie die Blutkörperchen sich im Blut verhalten. Das stellen die gut dar und daran kann man das recht gut ableiten. Das ist nur etwas umständlich, das hat nicht mal eben jeder um die Ecke. Also wenn ich jetzt richtig rausgehört habe, du bist nach Baunatal gefahren, das wird schon Gründe haben, warum du jetzt in Hamburg nicht einen um die Ecke hattest.
Es gibt, glaube ich, jemanden in Hamburg. Es ist nur so, dass ich über einen Kontakt, über den angekommen bin und der Mann kam auch aus Hessen und der hätte dann nur 100 Kilometer fahren müssen. Der hatte nämlich auch Krebs gehabt früher und deswegen hat er sich damit mehr oder weniger beschäftigt, ist eigentlich Fliesenleger. Aber hat sich dann damit beschäftigt. Ja. Es gibt natürlich auch in Hamburg bestimmt Leute und
die wird es geben. Aber grundsätzlich ist es so, die gibt es natürlich jetzt nicht wie, was weiß ich, den Bäcker oder sowas an der Straßenecke oder wie was auch immer sonst noch so gibt oder Poststellen oder wie auch immer. Also da muss man manchmal schon ein bisschen fahren. Aber das ist wirklich definitiv empfehlenswert. Das Problem ist, es ist, ich sag mal, für einen Otto-Normalbürger, um das regelmäßig zu machen, weil auch eine Momentaufnahme da nur stattfindet im Prinzip, sollte man auch regelmäßig machen. Und das müsste man öfter machen, plus den Kosten, plus die Kosten und so weiter. Ja. Ist nicht was für eben mal eben nebenbei für jedermann.
Ja. Aber meinst du, das würde Sinn machen?
Das macht aus meiner Sicht noch am ehesten Sinn, ja. Also mehr auf jeden Fall, als auf irgendwelche Urin-Teststreifchen zu pinkeln. Wenn ich Teststreifen, also ich empfehle die ja auch, so ist es ja nicht, aber in einem anderen Zusammenhang. Ich empfehle die zum Beispiel immer bei basischen Bädern.
Um zu sehen, wann es rauskommt.
So. Okay. Basisches Badesalz in die Badewanne, schön auffüllen, Körpertemperatur, so wie man es mag. Dann vorher mal messen, was ist denn der pH-Wert? Das sollte so im Idealfall 8, 5, 9, 5 sein, dann ist es aber eigentlich auch gesättigt genug. So, dann reinsetzen, halbe Stunde, Stunde, anderthalb, zwei, je nachdem, wie lange ihr Lust habt zu baden. Und dann, nachdem ich gebadet habe, vielleicht nochmal eben einen zweiten Streifen reinsetzen und dann kann ich ja das an dieser Farbtabelle abgleichen. Oder es gibt auch so richtig schöne Messgeräte, digital sind gar nicht so teuer mittlerweile.
Ich habe einen pH-Meter, ja.
Ja, genau. Haben wir natürlich auch hier in der Firma. Ich meine, wir hätten dafür irgendwas, also für unseres das war schon relativ mit, weil dann auch wieder auch Temperatur berücksichtigt dabei und so weiter. Das lag irgendwie so bei 140, 150 Euro. Ich glaube, die einfachsten Geräte fangen da irgendwie so bei 20, 25 an. Ja. Also wer an sowas Interesse hat, behaupte ich mal, die 20 Euro sind besser investiert als in den nächsten Teil von Fluch der Karibik.
Gut, aber dann nochmal ganz kurz, danach müsste dann ja das Wasser niedriger werden, also runtergehen. Genau. Wenn es runtergeht, bedeutet ja, dass die Säuren aus dem Körper ins Wasser reingekommen sind. Das wäre dann ein guter... guter Hinweis, dass es auch funktioniert. So ein
Basenausfall.
Genau. Okay, sehr schön. Also fassen wir zusammen. Wir können unseren Körper nicht übersäuern, wenn man das so sagen möchte. Wir können den sozusagen können ganz klar sagen, Blut kann nicht übersäuern, eher wirst du sterben.
Du bist dann tot.
Ach,
also das Blut kann übersäuern, aber dann bist du tot. Dann interessiert sich nicht mehr.
Okay.
Und dann kannst du auch mit niemandem mehr drüber reden.
Ja, okay. Aber es kann schon mal sein, dass in den Zellen diese Ausgleichung stattfindet. Genau. Und dass dann die Zellen mehr Mineralstoffe verlieren. Aber du hast vorhin noch so eine schöne Sache gesagt. Wir sind jetzt schon sehr, sehr lange dabei. Aber ich glaube, in 6 bis 7 Minuten schaffst du das noch. Wir sind jetzt 24 Minuten dabei. Da sind auch immer noch ein paar Zuschauer.
Wer will zwei alte Männer so lange sehen?
Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht, die müssen Samariter-Syndrom haben. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, erzähl das nochmal, wie die Welt sich, ich meine, wie jeder weiß, wie die Welt sich geändert hat, aber was sich jetzt geändert hat und warum unsere Regelsysteme jetzt viel eher eingreifen müssen und unsere Regelsysteme eher überlastet sind,
ja,
alles regeln zu können.
Also bei der Begrifflichkeit, warum sie eher eingreifen müssen, bin ich nicht dabei. Insofern, als das hat sich nichts geändert. Also wenn eine Speise in den Körper reinkommt oder eine sehr saure in dem Sinne, und da darf man nicht den Geschmack mit der Verstoffwechslung verwechseln. Also so ein Klassiker, irgendwie die Zitrone schmeckt sehr, sehr sauer für viele Menschen auf der Zunge. Nichtsdestotrotz, sie wird im Körper basisch verstoffwechselt, weil sie hat unglaublich viele Mineralstoffe. Also man redet, muss man vielleicht auch nochmal eben kurz sagen, für die sich mit sowas noch gar nicht beschäftigt haben, sauer oder Säure bedeutet nicht dasselbe. In zwei verschiedenen Paar Schuhe. Also Geschmack ist nicht gleich Wirkweise im Körper. Ganz wichtig.
Ja.
Also warum haben wir heute mehr Probleme damit? Das liegt einfach daran, dass, das sehen wir auch in anderen Bereichen, der Mensch hat sich die letzten 30, 40 Jahre einfach zu stark verändert, als dass unser Körper nachkommen kann. Also wenn wir früher körperliche Veränderungen hatten, sagen wir mal, der Mensch hat sich mal irgendwann entschlossen, aufrecht zu gehen, und der Mensch hat mal irgendwann sich dazu entschlossen, sein Gehirn größer werden zu lassen, und dann musste der Kopf mitmachen und dann musste die Nackenmuskulatur mitmachen, das Gehirn ist gewachsen, ne, Stammhirn und so weiter, ihr wisst das alles. Dann waren das Prozesse, die gingen über teilweise Jahrmillionen oder Hunderttausende von Jahren. Ja? Und genauso ist es mit allem, was in unserem Körper drin ist, ja genauso. Das Problem ist, dass wir heute etwas als normal empfinden, was aber nicht mehr vor 100 Jahren schon normal war. Ja? Siehe nur den Lebensmittelbereich. Also wenn mein Vater beispielsweise noch einen Kaffee getrunken hat, um morgens wach zu werden nach dem Schlaf vielleicht, dann hat meine Oma den da vor einer Generation schon nicht getrunken, weil Kaffee war da schon was eher sehr Seltenes. Und die heutige junge Generation, die knallt sich dann schon mal morgens in einen Energydrink rein. Die sind auch schon wieder weg vom Kaffee. Und diesen Mineralstoffhaushalt, diese natürliche Ernährung, wo früher jemand zu Hause gekocht hat, mit frischen Zutaten, die damals auch nicht Bio hießen, weil es gab nichts anderes als Bio, ja, das haben wir ja heute alles nicht. Und das ist so eines der größten Probleme. Die Ernährung hat sich viel zu massiv die letzten 30, 40 Jahre entwickelt und verändert. Es gibt heute mehr McDonald's oder generell Fastfood-Läden, als es noch Reformhäuser gibt. Da kann man auch mal drüber nachdenken, wo man eigentlich eine gesunde Nahrung kauft. Nicht beim Fastfood, auch wenn die Salate haben, ist der Großteil des Angebots natürlich nicht gerade sehr wohl gesundheitsfördernd. Das ist so das eine. Das zweite ist, dass wir uns auch von unseren Lebensumständen zunehmend verabschieden. Also wenn vielleicht für meine Elterngeneration es normal war, im beruflichen Kontakt einen Brief zu verschicken und dann hat man auf die Antwort gewartet in der nächsten Woche, dann sind wir heute schon nervös und gucken aufs Outlook-Symbol, warum nach 2 Stunden unser Geschäftspartner noch nicht geantwortet hat. Das heißt, wir stressen uns auch viel mehr. Wir sind mit dem Smartphone permanent erreichbar und wir wollen ja auch erreichbar sein, und auf der anderen Seite wollen wir jeden anderen auch erreichbar haben. Und da nehme ich mich übrigens auch nicht aus. Also ich habe zum Beispiel auch zwischen den Feiertagen haben wir hier im Büro gearbeitet. Und ich fand das ein ganz komisches Gefühl, dass ich manche Leute bei anderen Firmen nicht erreichen konnte. Das fand ich ganz komisch. Um dann damit zu kommen, ja mein Gott, die machen einfach ein paar Tage frei. Lass sie doch, ist doch alles gut. Und das ist heute eher das Problem. Wir ernähren uns ganz anders als noch vor 1, 2 Generationen. Wir haben uns viel, viel mehr gestresst und natürlich alles, was um uns herum spielt. Die Abgase wachsen, gleichzeitig die Qualität der Nahrung lässt nach. Salate haben heute nicht mehr die Anzahl an Bitterstoffen, wie es früher noch war. Die Vitamine und Mineralstoffe in den Speisen, in den Lebensmitteln ist nicht mehr so hoch, wie früher es noch natürlich war, weil alles
dem Markt angepasst wird. Das ist aber jetzt nicht wichtig, dass nicht mehr so viel drin ist, weil es ist ja sowieso keiner. Ja, also von daher, die wenigsten essen das. Und die Leute, die genug Obst und Gemüse essen würden, die werden sicherlich auch was bekommen. Und für mich viel wichtiger sind die sekundären Pflanzenstoffe, wenn ich Obst und Gemüse esse. Aber du hast schon vollkommen recht, aber sag doch diese eine Sache, was ich auch sehr irgendwie nachvollziehbar fand, dass heute schon mehr, ist wahrscheinlich schon jeder gesehen, dass es heute viel mehr Kinder mit Übergewicht gibt als früher. Die essen natürlich falsch und die essen ja zu viel, aber auch das Falsche.
Genau,
und du hast jetzt gesagt, gerade bei der Frau auch das Thema Osteoporose, bis zu welchem Lebensjahr füllt man seine Mineralstoffe auf?
Also man sagt eigentlich, dass so der Stoffwechsel, bis er so seinen höchsten Zeitpunkt hat, so 19 bis 23 Lebensjahr, männlich, weiblich, abhängig. Mhm. Bis dahin füllen wir eigentlich unseren Schuppen auf und ich sage das auch immer gerne in meinen Vorträgen. Danach wird es einfach schwieriger, noch was nachzuschieben, weil einfach der Stoffwechsel auch langsamer wird. Ab da greifen wir immer so ein bisschen auf unseren Schuppen, auf unser Lager zurück, um da die Mineralstoffe rauszuholen, die wir dann zur Neutralisierung brauchen von irgendwelchen Schadstoffen, die reinkommen in den Körper. Und ja, wenn ich natürlich in meiner Kindheit diesen Schuppen schon nicht voll gemacht habe, sondern ich habe ihn nur halb voll und dann kommt eine Ausnahmesituation, sagen wir mal Schwangerschaft mit Anfang 20, Mitte 20 und das Kind zieht Energie, ja, ohne Ende. Es gab früher immer diesen schönen Spruch, jedes Kind kostet einen Zahn. Ja, genau. Alte Hebammen wie wir, die kennen den noch. Wenn ich das heute bei Vorträgen sage, jedes Kind kostet, dann ist ganz häufig die Antwort Geld. Weil man diesen alten, klassischen Säurebasen-Hebammen-Spruch kostet einen Zahn nicht mehr kennt. Und natürlich kostet ein Kind keinen Zahn. Ein Zahn soll nur heißen, die Mineralstoffe werden abgebaut und manchmal hat eine Frau früher einen Zahn verloren. Heißt aber eigentlich nur Mineralstoffverlust, weil das Kind zieht ohne Ende. Und da sind wir wieder beim Thema Natur und Natur belassen. So böse es klingt, nichts gegen jede Frau, die jetzt Mutter ist oder vielleicht bald wird oder es plant, im Sinne der Natur geht es nur noch ums Kind. Ja, nochmals, Entschuldigung, ihr habt eure Schuldigkeit getan. Es geht um die nächste Generation. Das heißt, ob ihr eure Haare verliert, auch gerne mal in der Schwangerschaft, weil einfach Mineralstoffe fehlen. Ob ihr einen Zahn verliert, ob die Haut nicht mehr richtig mitmacht, ob die Zähne auf einmal einen Fußpilz bekommen. Alles schnurzpiep egal, es geht ums nächste Kind. Mhm. Da geht die Mineralstoffversorgung hin.
Wobei das ja erst kommt, wenn das Kind da ist. Während der Schwangerschaft geht es den Frauen meistens sehr gut. Progesteron wird gebildet, die meisten sind glücklicher, die meisten haben bessere Haare und so weiter. Aber da sind wir auch schon wieder beim schönen Thema. Jetzt noch mal ganz kurz. Wir haben gesagt, das Blut kann ich übersäuern, sonst wärst du tot. Im Körper gibt es Regelmechanismen, die dafür sorgen, dass dieses Kation, Anion, Plus, Minus ausgeglichen wird, wenn es nicht passt, dass der Körper dann zieht. Ja. Woran erkennt man das jetzt so allgemein, dass man übersäuert, also jetzt nicht übersäuert, sondern dass die Zellen übersäuert sein könnten? Ich spreche immer ganz gerne von einem Spannungszustand der Zelle, dass die Zelle nicht mehr so viel Zellspannung hat, nicht mehr so aktiv ist. Wenn das nicht passt, ist ja wie eine Batterie. Eine Batterie ist ja auch nichts anderes als Plus und Minus. Mhm. Und wenn jetzt die Zellen nicht richtig geladen sind, hat man noch weniger Zellspannung, weniger Energie. Und wenn sie, scheint ja ein Grund für Krebs zu sein, wenn die Zellspannung abnimmt, dass dann mehr Krebs entsteht.
Mhm. Schneller, einfacher.
Genau,
das Milieu ist dafür einfacher.
Genau. Das Milieu ist dafür einfacher, für die Zellspannung. So. Genau. Und woran kann man denn jetzt ohne irgendwelche Tests, jetzt haben wir gesagt, Dunkelfeldmikroskop, muss ich jetzt nochmal hin, ich rufe den gleich nochmal an, dass es wirklich mal klappt diesmal, dass er nicht, wenn er an mich denkt, sofort eine Durchfallerkrankung bekommt.
Du hättest doch erst aufnehmen sollen.
Wir schneiden hier nicht, das ist live. Ich werde es in Hamburg machen. Ja, ich weiß, in Münster gibt es auch jemanden, der das macht.
Weil der dann nicht so
mag. Nein, dann brauche ich nicht so weit fahren und dann kriege ich sofort einen Termin oder eine Absage und ich muss nicht hin und her fahren. Das wäre jetzt total blöd. Ich bin über 300 Kilometer gefahren, war denn da und dann kriege ich einen Anruf, der ist krank. Also das war auch dämlich. Hätte der morgens angerufen, wäre ich nicht losgefahren. Ist doch egal. Jedenfalls, ich werde es machen auf jeden Fall. Guck mal, jetzt ist hier zum Beispiel eine super Frage und da wollte ich gerade drauf kommen. Hier steht, die Agnes schreibt, ist ein unreines Hautbild zum Beispiel ein Anzeichen von Übersäuerung?
Kann es, definitiv.
Kann. So, ja. Was sind denn alles so Anzeichen?
Also,
ich habe jetzt gesehen, ganz kurz, die kenne ich persönlich und dann, das kann ich dann mal machen. Nein, machst du gleich. Ich wollte nur eine Sache sagen, auch nochmal. Oder eine. Ja, das kann auch passieren. Aber wenn jetzt Leute grau werden, wie bei den US-Präsidenten, haben wir ja gesehen, wenn die acht Stunden.
Haare oder Haut? Wo bist du?
Haare jetzt. Okay. Die Haare grau werden. Mhm. Ne? Der Obama ist ja auch total grau geworden nach 6 Jahren. Mhm. Meinst du, das hat auch was mit Säurebasen zu tun? Stress?
Ja, einfach, weil die Nährstoffe, wir haben ja gewisse Nährstoffdepots im Körper, also zum Beispiel die Nägel, die Knochen, die Zähne. Das ist ja zum Beispiel so eine Sache, wenn ihr das mal vergleicht, so uns beiden, so oben vom Kopf, machen wir auch so ein bisschen vor. Ja? Also was ihr da oben seht, also ich komme aus dem Westfälischen, da spricht man von einer Pläte. Das ist so eine Halbglatze, glaube ich, heißt das so im Normaldeutschen, bei uns sagt man Pläte. Wenn ich mich von der Seite zeige, dann seht ihr, dass ich hier noch so ein bisschen was stehen habe, aber oben eigentlich alles weg ist. Was ihr da oben seht, ist in 5 Monaten vor dem Krebs entstanden. Und ja, ich war damals eitel genug, dass ich gesagt habe, finde ich blöd. Ja, ich habe zwar meine Haare immer schon stoppelig kurz getragen, viele, viele Jahre, liegt eben daran, dass ich früher Leistungssport gemacht habe, viel geduscht habe, Haare permanent flüssig waren. Irgendwann habe ich sie mir abrasiert, schon mit 19 oder so. Und habe sie immer abrasiert, auch gelassen danach. Und habe dann eben gesehen, okay, jetzt kommen mir so langsam Geheimratsecken. Mittlerweile sieht man die halt dann logischerweise nicht mehr. Jetzt kommen so langsam Geheimratsecken und dann fing das immer mehr an. Das fand ich auch blöd. Und ich habe auch gesehen, dass unten, ich hatte damals noch so ein Ausflusssieb, was die Haare zurückgehalten hat. Heute habe ich das eben nicht mehr in der Dusche, warum auch. Und ich fand das blöd. Ich habe auch gesehen, jeden Tag wurde dieser Haarfilz immer ein bisschen mehr. Das fand ich nicht gut. Das Interessante ist, als ich dann die Diagnose Krebs bekommen habe und habe das dann mal mit der einen oder anderen Frau oder Ärztin auch besprochen, dass die sofort gesagt hat, da hatten sie doch erste Anzeichen für. Wenn Sie massiven Haarausfall haben, da hätten Sie doch verstehen müssen, dass irgendwas in Ihrem Körper nicht mehr normal läuft, dass irgendwas nicht mehr in Ihrem Körper optimal reguliert. Und das habe ich nicht verstanden. Und ich behaupte mal, jede Frau, wenn die übermäßigen Haarausfall hat, wenn die splissige Fingernägel, rissige Fingernägel hat, splissige Haarspitzen hat, eine spröde Haut hat, bei jeder Frau läuten sofort die Alarmglocken und die weiß sofort, mein Mineralstoffhaushalt funktioniert nicht. Früher hat sich damit eine Firma dumm und dämlich verdient mit Schönheit von
innen. Mehr Spezialdragees.
Ja, du hast sie auch genommen.
Natürlich süßer, meine Haare.
Ja, absolut, absolut. Ich habe sie nicht genommen. Und siehst du da, Krebs, zack, Haare weg, bist du blöd. Nee, aber im Ernst, das ist nichts anderes
ich als... Ich dachte, das war nicht bei dir vom Säurebasenhaushalt. Ich habe immer gedacht, du hast so viel Testosteron, dass die ausfallen, weil du zu viel Testosteron hast. Weil du so auch ja immer so aktiv warst.
Ich könnte jetzt was sagen, aber dann ist das ab 18 und das will ich nicht.
Ach so.
So, wie dem auch sei. Und das war damals so ein Ding, was ich dann auch mal verstehen musste. Ich hatte eigentlich schon Anzeichen, dass irgendwas in meinem Körper nicht optimal läuft und dass da irgendwas nicht optimal reguliert, weil jetzt wieder im Sinne der Natur, dem Körper ist doch, das darf man sagen bei dir, oder?
Immer.
Dem Körper ist doch scheiß, Entschuldigung, ich rede in meinen Vorträgen auch immer so Klartext. Also wenn ihr mal bei mir im Vortrag seid, dann scheiße, kacke, doof und sowas müsst ihr abkönnen. Das ist dem Körper doch scheißegal, ob ich noch Haar habe oder nicht. Dem Körper ist doch elementar wichtiger. Blut läuft, der Typ kann noch aufrecht laufen, der läuft nicht überall vor, die Augen funktionieren noch, das Gehirn funktioniert noch. Das habt ihr übrigens in der Natur sehr gut gesehen in diesem Sommer. Ganz, ganz viele Bäume haben im Sommer schon ihre Blätter abgeworfen. Die haben gewelkt und haben die abgeworfen, weil auch da sagt der Baum oder die Natur sich, scheiß auf die Blätter. Wichtig ist, dass ich als Stamm, als Kern, als solches überlebe und die ganzen Blätter kosten mich zu viel Wasser, was ich in diesem Sommer nicht bekommen habe und dann lasse ich einfach mal die Blätter schon mal ab. Und nichts anderes war das bei mir auch mit den Haaren. Wenn Männer früh an Haarverlust leiden oder Frauen auch, stimmt meist irgendwas nicht mit dem Mineralstoffhaushalt, stimmt meist irgendwas nicht mit dem Säurebasenhaushalt. Nur wir Männer haben, was das betrifft, den Nachteil, dass wir einfach auch nicht so zur, ja, ich sag mal, Schönheit erzogen wurden. Nochmals, eine Frau, der stark die Haare ausfallen, rissige Fingernägel, die weiß sofort, Mineralstoffe müssen da rein. Die redet nicht darüber, einen Tee zu trinken. Die redet nicht darüber, mal früher ins Bett zu gehen. Die weiß sofort, meine Mineralstoffe passen nicht. Frauen lernen dieses Thema viel eher, viel schneller, als wir Männer es tun.
Ja. Herr Frauen haben eh viel bessere Körperintelligenz oder somatische Intelligenz oder Figurbewusstsein. Das ist auch klar. Ja. Deswegen mache ich ja auch sehr, sehr gerne mit Frauen was, weil die machen wirklich was. Die lachen da nicht drüber, über Übergewicht oder irgendwas. Ganz im Gegenteil, die ja, stört. Ne? Also die Männer sind ja eher teuer angefressen und so. Und okay. Also
Ich hab nur Bügelwäsche über meinem Waschbrettbauch, habe ich neulich noch gehört.
Bügelwäsche?
Ja, ja.
Okay. Ja, gut.
Ich habe ein Bügelbrett,
ja.
Aber darüber liegt noch Wäsche.
Wenn ich aber schon seit der Jugend lichtes Haar habe.
Dann kann das natürlich auch irgendwas Genetisches sein. Also nochmals, nicht missverstehen, kann ich kaum aussprechen. Alex? Ja, wie auch immer. Vielleicht. Alex. Da schreibt jemand noch nicht Alex von Alexander. Alex. Wie dem auch sei, ist das schon ziemlich egal. Natürlich kann das auch eine genetische Sache sein. Und natürlich gibt es Menschen, die per Natur von Geburt an, bedingt durch ihre Gene, die sie von den Eltern mitbekommen haben, ganz, ganz dünnes, sehr, sehr feines Haar haben, andere haben sehr festes, sehr dickes Haar. Das entspricht natürlich einer normalen Genetik, gar keine Frage. Ne? Worüber ich jetzt rede oder was ich jetzt gerade meinte, vielleicht ist das falsch rübergekommen, ist dieser massive, also nochmals, ich kann das gerne nochmal so zeigen, das ist das Wert von 5 Monaten. Das heißt, da rede ich ja nicht darüber, über 3, 4 Haare mal mehr am Tag verloren als normales. Weißt du, ich habe mal irgendwo gehört, 80 bis 100 Haare zu verlieren am Tag wäre normal. Ich frage mich mal, wer zählt das? Das zählt ja niemand. Egal. Ich rede ja davon, dass ich wirklich gefühlt tageweise sehen konnte, dass mein Haar immer lichter wurde, lichter wurde, lichter wurde. Hätte ich seit meiner Kindheit, seit meiner Jugend immer lichtes Haar gehabt, hätte ich mir nie den Kopf gemacht. Ja, dann ist das ja immer so per Natur gewesen. Also das darf man nicht miteinander...
Die Agnes hat jetzt noch geschrieben, sie hatte da Haarausfall und ihre Ärzte haben gesagt, hormonell und so weiter. Das war eine furchtbare Zeit. Agnes, ist denn jetzt besser? Hast du den Grund bei dir rausgefunden, warum du Haarausfall hattest? War es auch Stress oder was? Ich hatte jetzt tatsächlich auch mal, letztes Jahr Juli, hatte ich auch mal eine Zeit lang sehr starken Haarausfall, ist mir sogar aufgefallen. Mhm. Aber ist dann wieder gekommen, ich wusste, woran es liegt. Lag aber nicht an Säurebasenhaushalt, war was anderes, war hormonell bedingt. Aber gut, das war etwas anderes. Ne? Also wir können jetzt nochmal festhalten, wir können sagen, wenn die Haut nicht gut ist, wenn die Haare nicht gut sind, wenn, was ist mit Laune, was ist mit Verdauung, gibt es da noch Anzeichen, dass Säurebasen oder Energie, wo kann man sagen, Mensch, da könnte man was machen. Also was ich zum Beispiel festgestellt habe, ist, wenn Leute zu mir in die Behandlung kommen und ich gebe denen eine sogenannte Eliminationsdiät. Das ist ja nichts anderes. Das ist ja nichts anderes als auch eine Säurebasen und eine basenüberschüssige Ernährung. Es gibt also nur Obst, Gemüse, Nüsse, bisschen Fleisch, keine Milchprodukte. Mhm. Also es ist eher basisch. Und dann merke ich, dass die Leute die ersten paar Tage sagen, boah, habe ich Kopfschmerzen? Mhm. Ja, mir ist die Haut ist schlechter geworden in den ersten Tagen.
Ja, auch dann, ganz normal.
Dann wird sie besser und auf einmal können sie wieder schlafen und die Haut wird rosiger und denen geht es besser. Ich schätze mal, dass das auch dann wahrscheinlich irgendwie wird das wahrscheinlich, dass es auch besser aufgenommen wird, die Mineralstoffe. Wie sie schreibt gerade, sehr schön. Besser ja, aber keiner hat es ernst genommen. Ja, das ist also grundsätzlich ein Thema, dass sich erst, dass junge Frauen. Das ist so. Was meinst du, wie oft ich Leute habe, die ihn ernst genommen? Ich habe jetzt, du hast ja jetzt auch Schilddrüse. Du hast keine mehr, oder?
Ich habe gar keine mehr.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel deine Tabletten nicht nehmen würdest.
Hätte ich 4 Tage.
Ja, du hast.
Ich war schon mal nah dran. Ich weiß, dass es echt so wäre.
Ich weiß, du hast es ja mal vergessen.
Ja, genau.
Und vielleicht kannst du dich da rein vollziehen, wenn Leute jetzt noch eine Schilddrüse haben, wo Unterfunktion. Mhm. Dass die dann nicht auf Toilette können und sowas. Mhm. Ja. Und da hatte ich jetzt auch einen Mann, 28 Jahre lang konnte der nicht richtig auf Toilette. Also da hat erst dann hat jemand nach Schilddrüse geguckt.
Okay.
Ja. Und genauso hier bei Agnes auch, das ist häufig so, dass du nicht ernst genommen wirst, gerade als junge Frau bist nicht ernst genommen, die stellt sich an, was auch immer. Ne? Das ist ganz normal. Okay. Das ist leider so. Das sehe ich immer wieder. Und wer da nochmal ein schönes Hörbuch hören will, ist dann von der Vanessa Blumenhahn. Das ist Und täglich wurde ich dicker. Mhm. Die hat Hashimoto gehabt und die hat sich auch selber mehr oder weniger therapieren müssen, weil kein Arzt sie ernst genommen hat. Sie musste überall mehr oder weniger hin, hat sich gelesen im Internet, hat gemacht, jetzt mach doch mal Progesteron-Test, jetzt mach doch mal Antikörpertest, jetzt mach mal diesen. Die hat keiner ernst genommen. Alle gesagt, ja, du frisst zu viel. Schlaf noch ein bisschen mehr, du frisst zu viel.
Nee, das ist
dann nicht so, ne?
Also ich sehe das heute noch bei mir. Ich habe jetzt vor einigen Wochen wieder eine Umstellung gehabt. Also es gibt ja immer diese schöne Kooperation von Krankenkassen mit den Pharmaherstellern. Und das macht meine Krankenkasse natürlich genauso. Das heißt, ich habe im Laufe meiner Jahre musste ich auch schon 2-3 Mal das Medikament wechseln, weil einfach die Krankenkasse nicht mehr mit dem Hersteller zusammenarbeitet oder nicht mehr subventioniert wird oder keine Ahnung, wie da genau die Dinge laufen. Jedenfalls musste ich schon 2-3 Mal das Medikament umstellen. Und obwohl es dieselbe Dosis ist, und obwohl man meinen sollte, L-Tyroxin, es ist nicht das Gleiche. Und ich habe jetzt auch wieder eine Phase gehabt. Ich habe im Oktober die letzte Umstellung gehabt. Ich habe derzeit jetzt wieder gute 6-7 Kilo mehr drauf. Und ich tue mir wieder tierisch schwer damit, die runterzukriegen, weil es keine Geschichte nur von Kalorien ist, sondern es ist auch wieder eine Geschichte, wo dann Hormone mit reinspielen, wo also mehrere Faktoren zusammenkommen. Dann bedingt bei mir jetzt in der Firma noch Stress und so weiter, dem ich mich auch nicht ganz entziehen kann. Das heißt, ich weiß, ich habe Stress. Ich kann aber auch nicht jetzt zu Hause mich einfach hinsetzen und mal ein Buch in Ruhe lesen oder mit mal einfach 4 Tage an die See fahren und da durchatmen, weil dann hätte ich genauso Stress sozusagen, weil ich wüsste, was hier an Arbeit liegen bleibt. Das ist dann manchmal so auch ein bisschen Hamsterrad.
Nee, danach hast du ja noch mehr.
Hast du erstmal ein paar Tage mehr, genau. Du musst erstmal die Schreibtischplatte sehen können unter all dem, was abarbeitest. Und von daher sind wir alle da, ich nehme mich da nicht hundertprozentig aus, sind wir da alle ein Stück weit in so einem Hamsterrad drin. Aber diese Sache, was gerade noch mal kam mit dem Verschlimmern, das war ja vorhin auch mal gesagt, meine Haut und so weiter. Also ja, die eine Seite ist, dass Ärzte das nicht richtig zuordnen können oder generell können oder aber auch nicht richtig sehen, einschätzen etc. Das andere sind aber auch oftmals dann die Patienten sozusagen oder der Mensch als solches, der einfach Dinge falsch versteht. Also zum Beispiel, wenn Hautbild oder anders, Leute mit machen zum ersten Mal basische Bäder, wundern sich auf einmal, warum auf einmal das Hautbild nach den ersten paar Malen so ein bisschen schlechter vielleicht auch geworden ist und die auf einmal verstärkt Pickelchen haben. Das ist ja ein gutes Zeichen. Da will ja was raus aus dem Körper. Ja? Und dann wird das aber missinterpretiert und dann wird gesagt, oh, das ist aber ganz, ganz blöd, weil dann kriege ich ja Pickelchen. Oder wie du jetzt gerade auch sagtest, erst ein paar Tage basisch und auf einmal Kopfschmerzen gehabt. Das zeigt ja nur, da passiert was im Körper. Ich will ja eigentlich einen Effekt haben. Jetzt passiert was im Körper. Ich trinke beispielsweise einen bestimmten Tee oder ich mache basische Bäder. Und auf einmal kommt was raus aus meinem Körper. Da wird es ein bisschen angeschoben. Und dann wird es aber missinterpretiert. Dann habe ich auf einmal Pickelchen im Gesicht. Und ja, da verstehe ich auch wieder jede Frau, die sagt, ne, das, ich bin im Kundenkontakt oder was auch immer, ich möchte das nicht haben. Dann wird Make-up drüber gehauen, ordentliche Schicht drüber. Und wie ich in meinen Vorträgen immer sage, wenn ihr mal ein Haus baut und ihr habt eine feuchte Wand und ihr macht da jetzt Putz drüber, was soll mit der Wand passieren? Die Wand braucht Sauerstoff, die Haut braucht Sauerstoff. In dem Moment, wo ich das zuklatsche, ja, was soll denn passieren mit der Haut darunter? Das muss raus. Das ist ein Zeichen des Körpers, dass was raus muss. Und das müssen wir aber auch wieder verstehen. Da müssen nicht nur die Ärzte mitarbeiten und da müssen nicht nur die Ärzte mitdenken und mal um die Ecke denken, sondern auch wir müssen verstehen, dass wenn ich übermäßig Pickel habe beispielsweise, dass das erstmal nur ein Zeichen des Körpers ist, sich von etwas zu lösen. Der will was rausschieben. Und dann sollten wir überlegen, wie können wir ihm helfen, unserem Körper das rauszuschieben, statt beispielsweise jetzt als Frau eine dicke Make-up-Schicht drüber zu hauen und dem Körper nicht mehr die Möglichkeit geben, es rauszuschieben.
Wobei ich das aber trotzdem verstehen kann, wenn du sagst, du musst zur Arbeit gehen und du willst unbedingt die Dinger haben, ja, dann musst du da was drauf machen. Das geht ja gar nicht anders. Das, was Sie jetzt hier noch gesehen haben, auch wieder so ein typischer Fall, Agnes, schlimme Haut, Kopfhaut und der Arzt sagt, muss die Pille nehmen, Bums. Das ist immer so, das ist immer so eine schöne Aussage vom Arzt.
Da geht es um Hormone.
Ne? Ja, nimm die Pille. Genau. Anstatt, dass der Arzt mal sagt, komm, wir gucken mal nach Östrogen, wir gucken mal nach Progesteron, wir gucken mal nach dem Verhältnis, wie das so aussieht, wir gucken mal nach den Fettsäuren, nach dem Omega-3-Index und so. Ja. Das machen die nicht, da haben die auch keine Ahnung von, das ist nicht ganzheitlich, da bekommen die auch kein Geld.
Da wäre ich jetzt so dabei gewesen.
Ja, also ich denke, sie wissen es nicht, wir haben auch kein Geld dafür oder kriegen da kein Geld für. Ja. Ich denke, Markus, wir machen mal Folgendes, wir gucken nochmal eben, hier ist glaube ich noch ein Kommentar. Ich weiß, aber dann sehe ich krank aus. Ja, genau. Genau, das heißt, wir müssen ganzheitlich angehen. Das ist kein Dings von, eine Pille wird schneller helfen, hat aber auch wieder Nebenwirkungen oder mehr Nebenwirkungen als alles andere. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit dir. Ich habe schön dich laufen lassen, dich schön nicht reden lassen. Du kannst toll reden. Ich kam kaum dazu, selber was zu reden.
Das ist übrigens der Nachteil. Wenn jemand einen Vortrag von mir kommt, gebt mir einfach mal so 7-8 Stunden Zeit, ich ziehe das durch. Mir ist das scheißegal, wie viel Zeit ich habe. Ich mache einfach bis zum Ende.
Ja, der macht immer länger. Ne? Und deswegen würde ich wollte jetzt beim Vortrag. Ne? Ich habe jetzt gerade gedacht.
Ja, dann, worüber reden wir? Wieso? Bist du offen? Wie alt bist du jetzt? Ich bin kalendarisch jünger.
Ja, okay.
Also
ja.
Ich optisch aussehe.
Ja.
Also optisch bin ich 46, kalendarisch bin ich 21.
Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, ich hätte sonst eben gerade vorgeschlagen, wir machen mal zusammen einen Vortrag. Ich erzähle mal ein bisschen was über Ernährung und über Hormone und über Haare. Und du
erzählst, ich zeige, wie es ohne geht, oder was?
Ich zeige, wie es ohne geht. Und erzählst ein bisschen was über Säure-Basen-Haushalt und gerade auch über vegane Ernährung und über Krebs. Und vielleicht.
Ja, Veganer sind ja alle doof.
Ja, nee, es ist...
Ja, alle Missionäre.
Es gibt doofe Veganer, das stimmt. Ja, es gibt welche, die sind militant und so weiter. Aber ich habe bei mir auch in meinen Kursen Veganer, die wirklich sehr, sehr viel wissen über Ernährung und auch alles sehr gut machen, auch mit den Omega-3s, mit dem B12 und so. Die wissen schon, dass sie vielleicht da zu wenig von aufnehmen könnten bei veganer Ernährung. Aber die sind so schlau und sagen dann, ich mache das so und so. Die wissen auch alles. Die wissen viel über Omegas, die wissen viel über alles Mögliche. Ja. Also wer sich damit beschäftigt, ist als Veganer nicht dumm. Der ist eher sehr, sehr gut informiert. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht...
Allgemein bestimmt.
Ja, ist so. Also es gibt ein paar Militante, klar. Die
machen auch, das auf allen Seiten.
Hedonistischen Gründen irgendwie.
Du hast auch den, der unter jedem... Der gezielt bei veganen Companies irgendwie auf die Facebook-Seite geht und runterschreibt jetzt erstmal ein Schnitzel. Da denke ich immer, warum mache ich das? Ich gehe jetzt auch nicht auf irgendwelche politischen Parteien oder was und schreibe irgendwas drunter, was die vermeintlich provoziert. Also wie albern muss ich da sein? Aber ja, ich bin bei dir. Also all die Veganer, die ich bis jetzt kennengelernt habe, wissen sehr, sehr gut Bescheid über ihren Körper und über die Thematik, einfach weil sie sich mehr damit beschäftigen. Das stimmt schon. Aber natürlich gibt es auch die Vollidioten, ja, die bei jeder McDonalds-Werbung durchdrehen und so weiter. Das ist normal.
Wir haben jetzt gerade Besuch bekommen. Wir machen zusammen einen Vortrag, Markus und ich, im Herbst. Ihr seid herzlich eingeladen. Sagt uns bitte ganz kurz den Ort, wo wir hinkommen sollen. Wir kommen dann, plant bitte 8 Stunden 15 ein. 15 Minuten für mich zur Anmoderation, 8 Stunden für dich. Herzlichen Dank, schöne Grüße, euer Andrea Scholz.
Und tschüss, Markus Reich. Tschüss.